Guten Morgen, meine lieben Geschwister. Für uns alle und für die, die mithören. Ja, das Thema kennen wir. Die Abschiedsrede Jesu im Ablauf der Zeitgeschichte nach Matthäus 24, 1 bis 3. Die beiden Dienste gehören zusammen. Deshalb bleiben auch Fragen heute Morgen unbeantwortet. Zunächst lesen wir den Text aus Matthäus 24, Vers 1 bis 3. Und Jesus trat hinaus und ging von dem Tempel hinweg, und seine Jünger traten herzu, um ihm die Gebäude des Tempels zu zeigen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Seht ihr nicht diesen Glanz? Seht ihr das nicht alles? Wahrlich, ich sage euch, bitte beachten wir, vor dem Kreuz, vor Pfingsten, hat der Herr das gesagt. Hier wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm besonders und sprachen: Sage uns, wann wird dieses geschehen? Und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Äons? Die Auslegung der drei Verse, noch der anschließenden, werden wir also später betrachten. Bevor wir zu diesem Thema einsteigen, etwas Grundsätzliches. Da bei der Auslegung dieser Texte fälschlicherweise nur die Gemeinde im Blickfeld steht und wir mit der Macht der Tradition zu kämpfen haben, ist also der Hintergrund oder das Bühnenbild, das Jesus uns aufzeichnet, wichtig, dass wir das beschreiben. Das Bibelbuch haben wir ja als ein geschriebenes Wort Gottes vor uns. Und obwohl es in 66 verschiedenen Büchern mit 40 unterschiedlichen Verfassern und in einem Zeitraum von etwa 1600 Jahren entstanden ist, steht alles als ein einheitliches Ganzes vor uns. Es beinhaltet einen Schöpfer, einen einzigen Gott, aus dem der Anfang, das Werden und das Schaffen des ganzen Alls seine Existenz begann. Wo aber auch der geschichtliche Werdegang und der heilsgeschichtliche Endausgang beschrieben wird. Beides sind getrennte, Offenbarungswege. Das All ist aus Gott, durch ihn, zu ihm hin oder in ihm hinein geschaffen. Ausgang, Weg, Ziel, das sind die großen Ordnungen Gottes, die in seinem Wort aufgezeichnet sind. Zu wissen, dass der Gott, der etwas in Bewegung gesetzt hat, ins Dasein gestellt hat, nicht nur erhält, was außergewöhnlich ist, sonst wären wir nicht da. Das All hat sein Bestehen, sein Bestand in ihm, etwas ganz Gewaltiges. Aber das ist nicht die Ursache einer Schöpfung, sondern dass dieses Geschaffene auch eine Vollendung hat. Wir können bei diesen jahrtausendlangen Geschichtsabläufen sehr unterschiedliche, jetzt kommen Begriffe, die sind eigentlich nur uns bekannt, sehr unterschiedliche Haushaltungen, eigentlich steht dort Ökonomien, Verwaltungen, feststellen. dass sie alle voneinander sich unterscheiden und mit einer Art eigenen Bestimmung gefüllt sind. Führe auf, wir denken an Adam und Eva. Ihre Bestimmung war nicht, in das Bild Christi hineinzuwachsen, sondern das zu bewahren und sich zu vermehren, den Garten zu bewahren. Wir denken an das auserwählte Israel, denen er das Gesetz und die Gebote gegeben hat. Wir denken an die Verstockung und jahrtausendlanger Zerstreuung. Wir denken an das Geheimnis des Evangeliums von dem Christus und seiner Leibesgemeinde. Wir denken aber auch an die Rückführung Israels in das Land der Väter und die Erfüllung alttestamentlicher Prophetie. Dieses Volk als Segensträger und Heilsvermittler für alle Generationen der Erde und für die Völker und Nationen dieser Erde zu setzen. Wir denken auch natürlich an den Kosmos und seiner neuen Schöpfung und die Schöpfung von Himmel und Erde. Und dann denken wir zum Schluss an die Unterstellung des Sohnes mit seinem verklärten und lebendig gemachten All unter Gott dem Vater. Viele Stationen, viele Heilsordnungen, Verwaltung mit unterschiedlichem Charakter. Ein gewaltiges Bühnenbild mit verschiedenen Akten, auch mit verschiedenen Darstellern und mit verschiedenen Inhalten und Programmen. Man kann doch nicht das Ganze mit den unterschiedlichen Ordnungen in einem Brei zusammenmengen und das dann als Evangelium vermarkten wollen. Aber das geschieht ja fortwährend. Fast 90% aller Verkündigungen sind damit ausgefüllt, alles durcheinander der Gemeinde darzustellen. Ströder schreibt in einem Büchlein mit dem Titel »Wie soll ich meine Bibel lesen?« und fragt, sollen wir uns denn überall hineinlesen und versuchen, jede Schilderung und Aufzählung als Segen über unser frommes Äckerlein rieseln zu lassen? Ich, meiner, mir, mich. Was sagt die Schrift zu meiner persönlichen Situation? Und wie kann mein Leben gelingen? Darum sollte es eigentlich nicht gehen. Wie sein Leben in uns gelingen kann, das wäre schon eher angebracht. Und er spricht von einem elendiglichen Subjektivismus, der bis heute das Credo des Glaubensbekenntnis der Verkündigung bildet. Ich möchte doch gern etwas für mich haben. Ist nicht verkehrt, aber wenn das alles ist, was wir mit der Bibel und dem Glauben verstehen, dann haben wir nicht das Geringste. Wir haben auch nicht den Inhalt und die Sprache seines geschriebenen Wortes und seinen Willen verstanden. Aber mit diesem Verständnis sind 98% der Verkündigungen gefüllt. Und es sind auch die Zuhörer damit beschäftigt und zufriedengestellt. Etwas anderes will man gar nicht mehr hören. Theodor Böhmerle schreibt ein Heft vom äonenmäßigen Bibellesen. Ich habe ja diese beiden zusammengefasst. Er meint damit die unterschiedlichen Ordnungen, die im zeitlichen Ablauf der Geschichte im Wort Gottes beschrieben werden, die sollen erkannt und nicht unterschiedslos durcheinandergewirbelt werden. Und wie oft lesen wir von den Verwaltungen und Haushaltungen, meinetwegen des Gesetzes, der Gnade, von der Verwaltung eines Geheimnisses, nämlich das Geheimnis beinhaltet ein bestimmtes Evangelium, eine Botschaft. Und diese Botschaft beinhaltet einen Christus und der als Haupt mit einer Gemeinde, die sein Leib ist. Alles wird wahllos auf die Gemeinde, auf uns übertragen und wird dann passend gemacht. Was ist das für ein großer Unsinn? Eine Tragik ohnegleichen. Paulus lässt uns ja in 1. Korinther 15, 22 ganz klar wissen, dass das Gericht über alle ohne Ausnahme hereingebrochen ist, denn wie sie in Adam alle sterben. Zum Tode hin, so werden sie in Christo alle lebendig gemacht. Also in das unzerstörbare und nie endende Gottesleben hineingestellt. Und dann fragen wir, wenn das schon stimmt, wann geschieht das dann? Wann geschieht das dann? Wir sehen ja von diesem gewaltigen Gottesprogramm und seiner Gedanken nicht sehr viel. Wir fragen. Und ich hätte schon in eure Bibel mal reingeschaut, was ihr mit dem Wort, was danach steht, gemacht habt. Wie sie in Adam alle sterben, werden sie in Christo alle in das Gottesleben hineingemacht. Und jetzt kommt ein Schlüssel, damit wir das verstehen, wie das abläuft. Ein jeder, und ausgemalt, es kommt ein jeder dran. Keiner ist vergessen. Wer nimmt sich raus, die Mehrzahl seiner Geschöpfe davon auszuschließen? Was sind das für Leute, die die Gemeinde einhämmern, nur die heute und jetzt glauben, die kommen ans Ziel? Ein jeder in seiner von Gott bestimmten Ordnung und Reihenfolge. Die Reihenfolge legt Gott fest. Und deshalb dürfen wir für all unsere nächsten Familienangehörige große Hoffnung haben. Wir bezeugen ihnen und leben ein Evangelium ihnen vor und können voller Erwartung sein, dass der Herr sie nach seiner Reihenfolge lebendig macht. Wir können schon jetzt für die ungläubigen Kinder und Enkel und Verwandten danken. Weil es den meisten Gläubigen völlig egal ist, was mit den anderen und mit den Aussagen seines Wortes geschieht und passiert. Hauptsache, ich kann selig sterben und in den Himmel kommen. Nochmal. Sie werden alle in Christus lebendig gemacht. Nicht jeder auf einmal. Wenn das doch die Gläubigen mal fassen können. Und wir sind hier so gemütlich beieinander und wenn wir dann zu Hause mit jemandem sprechen wollen aus einem anderen Lager, dann bricht schon die Hölle los. Was das für eine irrige Auffassung ist, die wir ihnen mitteilen. Und doch ist es eine hoffnungsvolle Botschaft für den anderen und für alle. In der göttlichen Ordnung jeder in seiner von Gott bestimmten Abteilung und Rangform, Reihenfolge. Und anschließend zieht nun Paulus den Vorhang auf und nur er macht darüber Aussagen, wie alles denn in Etappen und großen Zeitabständen bis in die Äonen hinein ablaufen und eine Vollendung erfahren wird. Nur er allein. Der Text, der geht auch dann weiter. Ein jeder in seiner Ordnung. Reihenfolge. Jetzt zählt er auf, wie Gott das ablaufen lässt. Es ist doch so folgerichtig, so schwarz auf weiß. Und wie viele Träger des Heiligen Geistes haben keinen Einblick und Zublick. Der Erstling ist immer Christus. Bei diesem großen Programm der Lebendigmachung gibt es den Erstling, der den Ausgang aus dieser Todeszone der Verbannung geschafft hat. Das ist der Christus. Und dann kommen die Erstlinge, die sind mit ihm zusammengebunden. Wenn er dann auch wiederkommt und dann, vielleicht könnten wir das auch abändern, nicht das Ende, sondern die Vollendung. Die Vollendung, das Ziel, der Abschluss. Könnten wir hinter diesem Wort Telai einen Doppelpunkt machen? Jetzt führt der Apostel Paulus nochmal genau auf, wie das abläuft. Jede Machtsphäre, jede Gewalt, jede Herrschaft. Wir haben als im Sozialismus ausgebildete Leute das so verstanden, dass Gott einmal alle Klassenunterschiede auflöst. Klassenunterschiede, das ist Marx. Kommunismus, er war ja Jude. Er hat ja gewusst, wo das hingeht. Aber sein Programm war ja dann, nein, so lange können wir gar nicht warten, bis Gott das macht. Das machen wir alleine, ohne ihn. Klassenlose Gesellschaft. Liebe Leute, seid froh und dankbar, dass ihr das nicht miterlebt habt. Wir haben jedenfalls 40 Jahre Praxis gehabt. Wo hat es hingeführt, die klassenlose Gesellschaft? Ja, aber hier steht, er wird alle Obrigkeiten, alle Mächte, alle Gewalten auflösen. Das ist ein Programm, was sich nicht von heute auf morgen vollziehen kann, bis in die Äonen hinein. Und dann werden alle Feinde, die noch übrig geblieben sind, die werden was? Die werden unter die Füße des Christus gestellt. Da sind wir noch lange nicht am Ende. Nicht nur an die Füße gestellt, sondern sie werden dann alle eingegliedert werden. Eingegliedert werden, weil das ganze All seinen Platz nimmt, wo unter dem Christushaupt. Schade, dass die revidierte Elberfelder das Wort Haupt an dieser Stelle gestrichen hat. Und es ist zwingend. Und das sollten wir auch hineinschreiben. Das All wird nicht nur in Christus zusammengefasst, sondern hat seine Zielsetzung unter dem Christushaupt. Organisch. Mit ihm verbunden. Und nur als solches oder als ein solcher Christus wird der Sohn dann das vollendete All dem Vater unterstellen und sich auch mit drunter stellen. Dann bleibt nur ein einziger übrig, das ist er. Also er, Paulus, macht den Vorhang auf und zeigt uns Etappen und Zeitabstände, die in die Äonen hineingehen. Wenn wir die Bibel lesen und sie verstehen wollen, dann müssen wir wissen, wer hat was zu wem in welcher Zeit gesprochen. Warum können wir diesen Satz nicht einprägen? Warum müssen wir uns bei jeder Aussage mit hineinbinden? Deshalb gibt es auch eine heilsgeschichtliche Entfaltung. Und Heilsgeschichte kann man nur verstehen, dass Gott ganz bestimmte Zeiteinschnitte setzt. Heilsgeschichte gibt es nicht chronologisch. Ablauf gibt es nicht. Er setzt aus und setzt wieder ein. Und als er mit Israel aufhörte, da setzte er in seiner Heilsgeschichte etwas ganz Neues ein. Etwas ganz Neues. Das war eine Einschaltung. Und das ist ein Geheimnis, war nie bekannt. Auf keiner theologischen Schule wird so ein Blick den Studenten vermittelt. Nur die Nichtse, die keine Bedeutung haben, keinen Namen haben, kein Studium absolviert haben, wie wir denn die Gedanken und Absichten Gottes verstehen sollen, da ist dann und wann zu hören. Gleich einem Bergsteiger, der immer höher steigt, öffnet und weitet sich das Blickfeld und er darf Dinge schauen, die der Betrachter am Fuße des Berges einfach nicht sehen kann. Das ist die Dramatik der Gemeinde. Die meisten Kinder Gottes sind bekehrt, sind gläubig, haben Sündvergebung und rennen ein Leben lang am Fuße des Berges herum. Der Aufstieg kostet Energie. Da muss vieles zurückgelassen werden. Ich kann nicht bei einer Gipfelbesteigung alles mögliche Kleinkram und Liebhaberei mit nach oben nehmen. Ist die Gemeinde wirklich bereit zum Aufstieg? Nach 2000 Jahren? Wo hängen wir denn rum, liebe Leute? Müssen wir denn auch alles haben, in dem kleinen Wagen hinter uns herziehen? Unsere ganze Liebhaberei, da sagt ein Bruder, ich will gar meinen Namen nennen, ja, wir haben doch auch Hobbys. Selbstverständlich kannst du Hobbys machen, aber je mehr es steil angeht, werden wir ausladen müssen, ausladen müssen, ausladen müssen. Wir sind nicht bestimmt, ein Leben lang am Fuße des Berges herumzurennen, sondern wir sind bestimmt zum Gipfel. Das Panorama der gesamten Gottesoffenbarung nicht nur zu sehen, sondern in unser Herz hineinzunehmen, sich davon sättigen zu lassen. Was ist das für ein Geschenk, wenn der Herr uns mal hier 8 Tage herausnimmt und die alltäglichen Denkstrukturen mal weit zurücklässt. Und wenn wir gelegentlich formulieren und zum Ausdruck bringen, dass der Apostel Paulus der größte Prophet mit der weitesten Schau ist, dann rümpfen viele die Nase, ja, weil sie jede Aussage der Schrift von gleicher Bedeutung halten. Ja, und dann kommt gleich, wissen wir doch, wenn wir in der Auseinandersetzung mit anderen stehen, dann bin ich eben. Und meine Verkündigung ist weiter nichts als eine Verkündigung in der Auseinandersetzung mit Andersdenken. Das halten manche nicht aus, aber ich bin sehr froh, dass ihr so geduldig mir zuhört. Auseinandersetzung. Was wird uns dann in den Weg geschleudert? 1. Timotheus 3,6. Alle Schrift ist von Gott gegeben. Gott gegeben. Und sie ist uns nütze. Erstens zur Lehre. Was bedeutet denn das? Dass ich weiß, wo Gott die Dinge eingeordnet hat. Das ist das Erste, wenn ich die Bibel lese, wenn sie mir gegeben ist. Jedes Wort von 1. Mose bis Offenbarung. Da muss ich erstmal wissen, zur Lehre, aha, wo hat denn Gott dies und jedes hingesetzt? Interessiert doch die Gläubigen nicht. Hauptsache sie haben ihren Teil in jeder Stunde. Da muss das ungekreuzigte Ich immer wieder gestreichelt und zugesprochen werden. Aber sich einmal Gedanken zu machen, dass Gott eben auch in seiner Absicht Ziele verfolgt, die haben das Ganze, den Umfang im Blickfeld, natürlich auch uns als persönliche Kinder seines Wohlgefallens, aber es geht ihm um das Ganze. Können wir uns mal ein Stück in das Herz Gottes hineinversetzen? Wie umfassend er denkt. Erstens zur Lehre, dass ich weiß, wo ich den Text einzuordnen habe, wo er historisch, zeitlich und heißgeschichtlich zum Ablauf kommt. Sonst gibt es die allergrößten Enttäuschungen und Missverständnisse. Wie viele haben gebetet? Steht doch geschrieben, wenn du glauben könntest, dann wirst du auch mit deiner Krankheit und mit deinen Problemen zurechtkommen. Von wegen. Er lässt uns in die Probleme und Krankheiten durchsterben. Auch das macht er. Dann und wann führt er heraus? Ich bin sehr dankbar, dass ich vor euch stehen kann und mein Herz ganz ruhig, gleichmäßig schlägt. Ja, also ich bin ganz glücklich. Er setzt nicht aus, gar nicht. Ist für mich ein persönliches Wunder. Ja. Vielfach frage ich dann zurück, wenn alles geschriebene Wort Gottes von gleicher Bedeutung ist, soll ich etwa die Anweisung, die Gott in Eden für Adam und Eva gab, den Garten zu bewahren und zu beherrschen und über die Vögel und Tiere auf Erden zu herrschen, befolgen? Soll ich das auch machen? Soll ich all den Geboten des Sinai und allen Gesetzesforderungen nachkommen, die doch allein für das Volk Israel gegeben worden sind? Soll ich das machen? Oder wie denkt ihr? Soll ich mich beschneiden lassen? Weil Abraham das als Anweisung und Gebot seinem Volk gegeben hat. Und wer dem nachkommt, wird ausgerottet. Kennen wir die Dramatik, als Mose in das Land der Verheißung einzog und seine Frau gewusst hatte, das geht doch gar nicht. Das geht doch gar nicht. Meine Söhne sind unbeschnitten. Und was macht sie? Einen scharfen Stein und trennt die Vorhaut von den Kindern, die Knaben ab und haut die Vorhäute den Mose vor die Füße. Denn jeder musste sterben, der nicht beschnitten war. Sollen wir uns beschneiden lassen? Weil Gott es als eindringliches und unverzichtbares Gebot von allen Israeliten verlangt hat und auch von den 12 Aposteln gefordert war. Wissen wir um den Streit in Jerusalem, wo dann Paulus sagen will, wenn ihr anfangt, euch beschneiden zu lassen, am Fleisch etwas rumzufummeln, dann habt ihr Christus schon längst verloren. Und weil das nicht ging mit der Kirchengeschichte wegen der Beschneidung, dann hat man die Kindertaufe anstelle der Beschneidung genommen. Genau am 8. Tage wurde getauft, die Säuglinge. Eine Ironie des geschriebenen Wortes. Oder sollen wir uns mit Wasser taufen lassen? Was denkt ihr? Weil in Markus steht, wer da glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Merken wir, wie es manchen Kind Gottes Angst wird, wenn es nicht getauft wird? Und ihr könnt euch ja gar nicht vorstellen, ich war der Erste, der an der Methodistenkirche in Dorf Chemnitz, unsere Tochter Claudia hat nicht taufen lassen. Die ganze Verwandtschaft und alles, was drum dran ist, bis hin zum... Ja. Und es geht ja dann weiter. Als dann unsere Claudia ihren Beruf ausführen wollte, konnte sie ja nicht, Kinderkrankenschwester ging nicht. Das gehörte zur Erziehung. Und da sie weder politisch Pioniere und das alles nicht in Frage kommen, konnte es nicht ohne, die Ausbildung gab es nicht. Gab es nur eine einzige Schule in der DDR, das war in Lenin, das ist in Berlin. Eine Ausbildung, eine christliche Ausbildung mit Staatsexamen. Da wurde der Marxismus auch gelernt. Und in dieser frommen Schule, was war da? Da waren die Töchter. Alle der Superintendenten, Pastoren, alles frommes Volk. Alles frommes Volk. Und da sagt sie, Fadi, ich bin von allen Schülern eine Person, die als Christ nicht gilt. Bin kein Christ. Obwohl der Lehrer der Klasse gesagt hat, das ist die einzige, die noch ein verfügbares Bibelwissen hat. Alle anderen nicht. Wasser.
Ja.
Hast kein Wasser? Ja. Kennt ihr die Geschichte von den Johann Grecker aus Sibirien? Kennt ihr die Geschichte? Ja. Wir haben damals am Frühstückstisch bei Gerhard Neufeld, das ist der Vater von Abraham, dort gesessen. Ich weiß gar nicht mehr, wo der herkam. Ich sagte, der kam aus Deutschland. Ich sagte, was willst denn du in Sibirien? Da sagte er, ich bin ja hier geboren. Ach so, sagte ich. So, und dann haben wir uns unterhalten. Er war ein Musiktalent, hat viele gebrannte CDs gemacht. Er kam immer in der Versammlung. 8 Tage, jeden Tag. Aber verstehen kann ich dich nicht und glauben kann ich auch nicht. Musik ist mein Leben. Musik ist mein Leben. Und dann haben wir uns ausgetauscht, Telefonnummer, eine russische Bibel gegeben und eines Tages, abends um 11, klingelt es, Johannes, ich bin durch. Gott hat Gnade gegeben. Dann hat er seine ganze Musikanlage, alles was er hatte, zerbrochen, auf den Müll gehauen. Und dann hat er ein Bekenntnis abgegeben vor der Gemeinde. Sagte aber als Gläubiger, Kind Gottes zähle ich nicht. Ich sage zu, weshalb? Ich habe kein Wasser. Und als ich das am Referententisch in Langensteinbach den Brüdern erzählte, da gackerten so viele. Und warum lässt er sich nicht taufen? Es ist fast eine Ohnmacht, wenn ein Mensch einmal durchbricht und sagt, Moment mal, es gibt doch einen Weg, einen Glaubensweg ohne Wasser. Da fallen die meisten aus dem Häuschen. Markus 16, wer da glaubt und getauft wird, der. So, da sind wir gezwungen, uns taufen zu lassen. Merken wir, wie soll ich das, diesen Text verstehen? Riesengroße Widersprüche. Und da lesen wir im Kolosser, Epheser, Korintherbrief folgendes, für uns alles Bekanntes. Ich bin dazu gesetzt, ein Diener der Verwaltung der Gnade Gottes zu sein. Es ist die Haushaltung, die Verwaltung der Gnade Gottes. Ich weiß nicht, was ich mache. Können wir mal drauf drücken? Das ist ja unser Bibel, ein Stück, das Bibelhaus. Und da gibt es viele Etagen der Gottesoffenbarung, verschiedene Etappen, Schöpfungsebenen mit unterschiedlichen Offenbarungen Gottes. Gott, sein Sohn, der Geist, als erstes das All, die unsichtbare und sichtbare Welt, erst schuf er die Engel. Dann das Mineralreich, das Pflanzenreich, das Tierreich, die Völker, Nationen, Israel und die Gemeinde. Liebe Geschwister, das sind unterschiedliche Offenbarungsebenen. Niemals hat sich Gott so geoffenbart, wie es heute tut, im Tierreich, unter den Völkern, nicht einmal unter den Nationen. Unterschiedlich, das ist die Schöpfungsebene und dann geht es zurück. Zur Zeugungsmäßig. Und da geht es über die Gemeinde hindurch, über Israel zu den Nationen, Tierreich, Pflanzenreich, bis alles lebendig gemacht ist. Aus. Ich wollte nur sagen. Merken doch, wir können doch nicht alles durcheinander stellen wollen.
Nein.
Geht doch gar nicht. Ich bin dazu gesetzt. Und eines davon ist die Haushaltung der Gnade Gottes mit dem Geheimnis des Christus. Und das war ganz allein dem Apostel Paulus anvertraut. Nicht dem Johannes und auch nicht dem Petrus. Mir, haben wir das ausgemalt? Mir, dem Allergeringsten, wurde das Geheimnis, welches vor den Äonen und vor den Generationen in Gottes Herz verriegelt und verborgen war, bekannt gemacht. Jetzt lesen wir, jetzt aber, was ist jetzt heute? Jetzt leben wir. Jetzt ist es seinen Heiligen, hier steht nicht geoffenbart, dass uns noch eine Offenbarung zugeteilt wird von oben, wie dem Apostel Paulus. Da steht ein anderes Wort, Phanero, ist bekannt gemacht. Es ist veröffentlicht worden. Den Heiligen ist es veröffentlicht. Schwierig, kann ich nicht beantworten, scheinen wir. Es gibt nicht nur hier Heilige, es gibt auch, wenn wir nach Hause fahren, Heilige. Aber von Offenbarung, diesem Geheimnis, keine Spur. Ich kriege das nicht zusammen, sage ich euch. Ich kriege das nicht zusammen. Epheser 3, dass mir durch Offenbarung, Apokalypse, das Geheimnis kundgetan wurde. Er hat es als erstes bekannt und wir haben es jetzt veröffentlicht, wie ein Schaukasten. Es steht doch da. Uns muss nicht eine besondere Offenbarung widerfahren. Natürlich, gut Gott, nicht jeden, der davon nichts wissen will, der sich mit Füßen und Händen dagegen schreibt, ihnen das Wort hineinprügeln, macht er doch nicht. Wo ist die Sehnsucht, das Verlangen, nicht mich unterzubringen, sondern die Gedanken Gottes denken zu lernen, göttlich ausgerichtet zu sein? Wo ist das? Ich frage immer wieder zurück, was heißt das? Dass Paulus keinerlei Anleihen und Belehrungen von den übrigen 12 Aposteln genommen hat und er keineswegs den Weg der Jerusalemer Urgemeinde fortgesetzt hat. Von wegen. Geht gleich so weiter. Und die vielen und die meisten sagen, ja, wir waren ja zu Pfingsten schon da. Ich möchte wissen, wo? Wo waren wir denn zu Pfingsten? Korinther 2, 8. Wir reden und sprechen ganz normal. Echt. Also halten wir bitte auf, mit solchen frommen Worten immer uns zu begegnen. Auch ganz normal. Wir fragen, wie es uns geht und was die Politik macht. Ich interessiere mich sehr dafür. Den Werdegang der prophetischen Worte, ob wir sie in unserer Zeitgeschichte unterbringen, das ist schwierig. Werden wir noch drauf kommen? Wir sind ganz normal. Reden, wie es uns geht und wo es hängt. Hier und oben und so. Aber wir reden, wenn wir zusammen sind, als Gereifte. Nicht von den gescheitenen, klugen Reden dieser Welt, nicht Weisheit dieses Kosmos, sondern wovon reden wir? Wir reden von der verborgenen Weisheit, die Gott vor den Äonen für uns bereit gemacht hat zu unserer Herrlichkeit. Das ist doch nicht auszudenken. Das ist doch nicht auszudenken. Sagt einmal, wo ist solch unerhört Großes und nicht zu Fassendes noch im Wort Gottes zu finden? Anschließend haben wir ja die Aussage, und da führt Paulus ja Sätze, die werden völlig immer hinüber werden die geschoben, stimmt überhaupt nicht. Da heißt es, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört, in keines Menschenherz gekommen ist. Also was nie ein Mensch, ein Geschöpf, hat denken können. Nie. Ja, das hat Gott uns bereitet. Und der Geist macht es verständlich. Wir legen das alles hier drüben. Ja, wir werden einmal sehen, was wir nicht gesehen haben und hören. Ist nicht wahr. Hier bekommen wir Dinge ins Herz geschenkt, die unseren Verstand fast rauben, weil wir das nicht zusammenbringen in unserer Ohnmacht, in unserer Unfähigkeit. Also, ihr kennt euch doch selber, dass nicht eine Zelle von Vater und Mutter für das Bass geht nicht. Und jetzt dürfen wir Dinge erkennen, die konnte kein Geschöpf denken. Und dann frage ich auch oft, gibt es noch einen Menschen, der solch Gewaltiges gehört hat, solche Herrlichkeit gesehen hat, wie ich, Paulus? Gibt es noch einen Menschen, dem Gott so tief in sein Herz hinein hat schauen lassen, was nie ein Geschöpf zu denken vermochte? Ich frage euch, gibt es noch einen, wenn wir sagen, der Paulus ist der Mann mit der weitesten Schau? Wir fragen, gibt es noch einen Menschen mit gleicher Gottesoffenbarung oder einen Engel, dem noch Größeres gezeigt worden ist? Deshalb kann man den Mose nicht mit Paulus vergleichen. Man kann das Alte Testament nicht dem Neuen gleichsetzen. Deshalb kann man die Johannes-Offenbarung nicht auf das Bühnenbild der Gemeinde zerren und erfüllbar machen wollen. Merken wir, wie unterschiedlich, wo was hingehört? Und wie viele kriegen einen Allergieanfall, wenn sie die Offenbarung, nein, das kann ich gar nicht lesen, wenn ich da bedenke, was da alles auf mich zukommt. In einer erbaulichen Wortbetrachtung kann man natürlich sich als Einzelner oder als Gemeinde in den Propheten und anderen Schriftaussagen unterbringen. Kann man doch. Zum Beispiel, ich habe mir ein Wort aufgeschrieben, warum bist du denn so unruhig, so innerlich zerrissen und zerstreut? Harre auf Gott, hoffe auf ihn. Setze deine ganze Erwartung auf ihn, denn du wirst ihm noch danken, dass er deines Angesichts Hilfe und dein Gott ist. Warum kann so ein Wort uns nicht ermutigen und zusprechen? Ja. Denn das Fleisch ist doch überall gleich. Ob in der Verwaltung des Gesetzes mit Israel, in den Evangelien mit der Reichsbotschaft oder in der herausgerufenen Gemeinde des Leibes Christi. Das Fleisch ist immer das Gleiche. Und deshalb sind auch die Ermahnungen immer gültig, damit wir nicht die gleichen Fehler machen. Ist doch klar. Sage keiner, der Ullmann hat gesagt, wir haben mit dem Alten Testament nichts mehr zu tun. Aber solche gibt es auch. Ja. Und wie sie meinen Namen in Westdeutschland umherzerren, welche schiefe Ansichten ich habe. Nur weil ich ganz klare Linien ziehe und manches auch etwas überbetone, wenn wir überhaupt noch, ich nehme mich da nicht raus, bereit sind, uns korrigieren zu lassen. Aber in der heilsgeschichtlichen Betrachtung geht das nicht. Und gerade diese Betrachtungsweise will man nicht und lehnt sie ab. Wenn ich da an Berlin denke, da bin ich ganz traurig. Ein neues Programm muss her. Ein neues Programm für Außenstehende. Ich erinnere mich an eine Aussage von Ströder, als er Israel und die Gemeinde von ihrer unterschiedlichen Bestimmung her herausstellte und ihm entgegnet, geworfen wurde, du nimmst uns alles und gibst den bösen Juden. War der Vorwurf. Weil die Frommen ja so egoistisch sind, heiß egoistisch, dass sie dem anderen nicht einmal die Luft gönnen, auch wenn es nach Äonen sein wird. Diese ich-bezogene Einstellung und Gesinnung beherrscht bis heute das gesamte gläubige Lager, auch die heilsgeschichtlichen Kreise. Wie viele Glaubensrichtungen gibt es, die einen Blick nur auf diese Erde haben? Friedfertig zu sein, weil das in der Bergpredigt verheißen ist, dass diese Menschen das Erdreich besitzen können. Ja. Und weil sie sonst zu nichts kommen, dann muss das wenigstens herhalten. Zum Beispiel die Zeugen Jehovas, wer sich mit ihnen unterhält, der wird das merken. Die haben es nur mit der neuen Erde zu tun, wo Tiere und Pflanzen und Menschen in völliger, vollendeter Harmonie miteinander leben werden. Das ist alles biblisch klar verheißen, aber es ist ein anderes Evangelium und hat für heute und jetzt keine Verheißung und keine Gültigkeit, weil die Gemeinde des Leibes Christi nicht die Erde im Fokus hat. Deshalb auch die verschiedenen Aufträge, die Aktivitäten. Was wird da für Energie verschleudert für Programme, die von Gott überhaupt nicht im Blickfeld stehen? Die Gemeinde hat die Erde nicht im Fokus, sondern was denn? Sie ist für die Himmel und die in ihr existierenden Geistlichkeiten bestimmt. Wo ist dieses Evangelium von dem Geheimnis des Christus und seiner Gemeinde und ihrer Bestimmung? noch in der Verkündigung zu hören? Und wo findet man noch Menschen, die davon erfüllt sind und mit Leidenschaft und Sehnsucht und einem brennenden Herzen dahinter stehen? Schön, dass es hier Menschen gibt, die nicht nur daran glauben, sondern die bereit sind, ihren Körper in Bewegung zu setzen und sagen, jetzt will ich mit Geist, Seele und Leib einmal hier Platz nehmen, 8 Tage lang. Das ist ein Zeichen. Ich kann nicht nur fromm Gedanken machen, wunderbar ist das, was da alles vorgeht. Ich muss bereit sein, solange es noch möglich ist, meine Seele mitzunehmen. Jetzt gehst du mit. Jetzt konzentrierst du dich mal 8 Tage lang nicht auf dein Ich und Wohlergehen, sondern auf das, was geschrieben ist. Da muss der Geist, der menschliche Geist, meine Seele dazu zwingen. Und wenn es geht, dann nehmen wir auch unseren Körper noch mit. Und da sind wir dankbar, dass es noch geht. Es wird eine Zeit kommen, kann ich nicht mehr. Ob da hier noch was los ist, weiß ich nicht. Aber solange Gott Gnade hat, ist das Evangelium an Geist, Seele und Leib gebunden. Das sagt eine Fromme nach meiner Verkündigung. Ja, sagt Johannes, wir haben eben alles nur im Geist. Sagt, so sehen sie aus. Ja, so sehen sie aus. Nein, nein. Auch unsere Seele wird mit hineingenommen in dieses Programm und muss das Sterben lernen. Bereit zu sein, nach oben zu sinnen. Ja, nach dem, was droben ist. Also, liebe Geschwister, das ist doch ein wunderbares eine Beschäftigung des Geistes, und gestatten wir doch diesem Geist in uns dieses Werk zu tun, nach oben zu ziehen. Die alles andere zurückstellen können, auch den Urlaub. Ich frage mich natürlich für die vielen Schwestern auch hier im Erzgebirge. Man könnte doch auch mal hier 8 Tage Urlaub machen. Natürlich muss man, um mithalten zu können, dann auch erzählen können, wo man überall war. Das können wir doch alle vergessen. Ja, also zurückstellen. Urlaub, Verpflichtungen, Zeit, Energie, Geld und die vielen Wünsche der Seele. Nun muss ich aber zum Thema kommen. Sind wir fast. Aber das ist eben auch wichtig, dass wir ein Stück, wenn wir sagen, Rede Jesu, Endzeit, wo sollen wir das heute hinstellen? Also so lautet die Überschrift in unserer Bibel. Wenn der Herr davon spricht, gedankenlos haben wir uns daran gewöhnt und merken gar nicht, dass es hier nicht um das Ende der Zeit geht, wenn wir so gedankenlos umherschwafeln, Endzeit. Als ging's da um das Ende der Zeit. Nein, 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 nein. Sondern es geht nur darum, dass ein Zeitabschnitt aufhört. Und dieser Zeitabschnitt wird auch ganz genau genannt, damit wir es nicht vergessen. Er wird nicht mit Welt und mit Ewigkeit übersetzt, sondern mit Äon. Und weil der Heilige Geist das so wollte, hat er es auch so reinreiben lassen. Nur weil die Frommen mit diesem Begriff Äon Schwierigkeit haben, wird es weggelassen und mit allen möglichen Begriffen wiedergegeben. Ich habe übrigens den Bruder Lieb den Rat gegeben, wenn er ungeschoren weiter predigen will, im Mitternachtsruf, dann soll er 3 Begriffe nicht nennen. Sonst ist sein Zeugnis zu Ende dort. Schriftteilung, Äonen und Allversöhnung. Bitte betet für diesen Mann. Ihr glaubt nicht, in welche Spannungen er steht. Ihr glaubt das nicht. Aber das ist ein Lichtblick einmal außerhalb der Heilsgeschichte, die in Deutschland herum sich bewegen. Ein Mann, wo man es nie denken konnte, in einem solchen Lager. Bitte betet für diesen Mann. Ein Äon wird abgeschlossen. Aber die meisten Übersetzungen, die geben nicht wieder, was geschrieben steht. Und machen vieles Falsches. Eine freudige Mitteilung, das muss ich sagen. Vor allen Dingen den Geschwistern aus München. Es gibt ein neues Testament. Ein neues Testament. Vorgesehen, ein Münchner neues Testament. Mir ist die Luft weggeblieben. Neben der konkordanten Wiedergabe die einzige Übersetzung, die das Wort Äon so wiedergibt, wie es da steht. Kennt ihr die Übersetzung, Heinz? Da wird es aber Zeit.
Von den katholischen ist das sogar. Von den katholischen.
Münchner Neues Testament. Mit dem Begriff Äon. Ist doch erfreulich, ist das. Es gibt also auch Theologen, die sehr vieles hier wiedergeben. Soll ich es machen, soll ich nicht machen? Wie viele besitzen hier von euch ein konkordantes Testament? Das ist sehr wichtig. Sehr wichtig. 1, 2, 3, 4. Oh, super. Ja, liebe Geschwister, muss ich erzählen. Als mir diese Botschaft geschenkt wurde, da habe ich halt das mitbekommen, da gibt es eine Übersetzung, eine konkordante Übersetzung, das wusste ich irgendwie, DDR, ja. Und da ich damals noch in der lutherischen Kirche war, hatte man mich 1955 als Abgeordnete von dieser Kirche nach Frankfurt am Main zum Kirchentag geschickt. Könnt ihr mal sehen, wie gut ich war. Ja, aber mein Beweggrund war, könnt ihr euch das vorstellen, aus dem Zug ausgestiegen, das Portal runter, das Einzige war, ich musste eine christliche Buchhandlung haben. Und da bin ich rein und habe gefragt, Sie werden entschuldigen, ich brauche eine konkordante Übersetzung. Ja, wie wollen Sie denn hier? Ich meine keine Konkordanz. Eine Übersetzung. Das sagt der Herr, das gibt's nicht. Ich sag, machen Sie mich nicht schwach. Die muss ja geben. Verschwand er. Nach ein paar Minuten kam er wieder. Sie haben recht, die gibt es. Wie lange haben Sie Zeit? Ich habe 4 Tage Zeit. Morgen haben Sie. Ich habe da das Testament 12 D-Mark kostet. Der Kurs stand 1:5 Ost. 60 Ostmark bezahlt und war glücklich. Konkordantes Testament. Und mit diesem Testament arbeite ich. Wir können gar nicht anders, weil wir die griechische Sprache nicht verstehen und manches kann man nur anhand dieser konkordanten Übersetzung. Zum Beispiel eben auch das Wort Zeit. Es ist so schade. Es gibt in der Grundsprache für diesen Begriff 2 Wörter. Chronologie, sie läuft horizontal ab. Und das andere ist Kairos. Und Kairos läuft von oben nach unten und trennt dann immer die Zeitgeschichte. Und das habe ich mir dann in meiner Elberfelder Bibel angestrichen. Wenn ich Zeit lese und es ist bunt, weiß ich Kairos. Und Kairos ist was ganz anderes. Was ganz anderes. Wir leben jetzt in einem heißgeschichtlichen Kairos. Der hat einen Anfang und einen Abschluss mit der Entrückung. Und als Jesus auf dieser Erde kam, da lesen wir, die Zeit war erfüllt, der Kairos. In einem Kairos gab es das Evangelium des Königreiches. Das verschwand wieder. Stufenweise, einschnittmäßig. So verfährt Gott. Ist das ja wichtig, dass wir das wissen. Auch Mose wurde in einem Kairos geboren. Abraham wurde in einem ganz speziellen Kairos geboren. Und wir auch. Für dieses Evangelium. Ach, ich bin ganz weit weg von meinen Aufzeichnungen. Ach, ja, das ist richtig. Ja. Also, die Jünger fragen unseren Herrn nicht, wann das Ende der Welt kommt, sondern wann endlich der Abschluss dieses gegenwärtigen Äons sein wird. Und das ist ein gewaltiger Unterschied. Jetzt legen wir mal noch eine Skizze auf. Das ist... Ja, die. Vorher. Die. Genau die. So. Hier haben wir ganz am Anfang links, da war das ganze All in ihm. So, und dann stellte er es raus mit Schöpfungen, die Originalschöpfung, viel Chaos. Und jetzt wurde sie wieder hergestellt, das haben wir. Und dann läuft ein Äon. Viele fragen, wann hat dieser Äon begonnen? Er wird als der gegenwärtige Äon bezeichnen und auch als der böse. Und für mich beginnt dieser böse Äon zusammen mit dem Herabsturz der Finsternis und des Chaos der ersten Schöpfung. Beginnt für mich der böse Äon. Er endet aber mit der sichtbaren Wiederkunft Christus und seine Gemeinde zu Beginn des Königreiches. Und dann kommt der zukünftige Äon, 1000 Jahre, und die Äonen danach. Nicht nur einer, sondern mehrere. Wie viel wissen wir nicht. So, und als die Jünger fragen, wann wird dieser gegenwärtige Äon einen Abschluss haben? Einen Abschluss. Das ist die Frage. Von Gemeinde keine Spur. Können wir wieder ausmachen. Wenn ihr die Skizze haben wollt, bringe ich sie mit. Noch. Und das ist doch ein Unterschied. Als sich der auferstandene Jesus von seinen Jüngern und die mit ihm waren verabschiedete und zum Vater auffuhr, betonten die in Licht gekleideten Gestalten Männer von Galiläa. Also es war nicht ein einziger von den Nationen dabei. Muss uns mal zu denken gegeben. Von wegen. Wir drängen ja ins Überall rein. Wir sind solche furchtbare Egoisten. Auch beim Bibellesen. Männer von Galiläa, was seht ihr? Nicht wir. Ihr. Was seht ihr? Und seht hinauf gen Himmel, dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird also wieder zurückkommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Es waren alles Israeliten. Das zeigt uns nämlich, wenn wir von der Zeit des Endes reden, wir immer den wiederkommenden Christus als Messias und König für Israel im Blickfeld haben müssen und nicht die Entrückung der Gemeinde. Sehr wichtig. Alle Fragen, die die Jünger wegen des künftigen Königreiches stellen, haben diesen Hintergrund. Wann endlich richtest du in dieser Zeit, wo sie ja lebten, der Jünger und Apostel, dem Israel das Königreich wieder her? Das war ihr Anliegen. Von wegen, dass sie etwas von Gemeinde gefaselt haben, was viele Verkündiger denken, hier mit reinlesen zu müssen, wir schon überhaupt nicht im Blickfeld. Bedenken wir, das Evangelium zu den Nationen, der Heilsweg, der Rettungsweg zu den Nationen, begann erst über die Fluchgeschichte Israels. Aus ihrem Fall, aus ihrer Zurückstellung, aus ihrem Weggeschleudertwerden ist uns Nationen erst die Rettung möglich gewesen. Wir waren vorher nicht dran. Matthäus 24,3. Als aber sie auf dem Ölberg saßen, traten seine Jünger zu ihm besonders, sage uns doch, erkläre uns, das kann doch gar nicht angehen, dass auf einmal der Tempel, der da steht, zerstört wird. Was sagst du denn für solche Worte? Was ist das Zeichen der Ankunft, Anwesenheit und die Vollendung, Telea, das Ziel und der Abschluss nicht der Welt? Wenn die Übersetzer den Mut gehabt hätten, mal das reinzuschreiben, da hätten viele Gläubige eigentlich gar nicht solche Irrtümer ins Herz hinnehmen brauchen. Nein, der Abschluss, das Ende des Äons. Nach Pfingsten, interessant, predigt Petrus gewaltig. Und er predigte nur zu den Juden. Da war nicht einer dabei, der von den Nationen kam. Apostelgeschichte 3, nach Pfingsten. So tut in Buße, denkt um und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit, weshalb? Damit Zeiten der Erquickung kommen. Vom Angesicht des Herrn. Und er den euch zuvor verordneten und zuvor bestimmten Jesus Christus sende, den Messias, den er euch bestimmt hat, Jesus. Also, Himmelfahrt, der Geist war ausgegossen und jetzt sagt der Petrus, wie wird das weitergehen? Wie wird das weitergehen? Wir erwarten das Königreich mit dem Messias. Zeiten der Erquickung sollen kommen. Er wird wieder zurückkommen. Gott wird ihn senden. Und Vers 21, welchen freilich der Himmel aufnehmen muss. Himmelfahrt?
Ja.
Wie lange bleibt er oben? Wie lang?
Durch die Gemeinde.
Von wegen Gemeinde. Bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge. Und wenn er so lange im Himmel bleibt, bis er wieder zurückkommt, was macht er da? Was macht er da? Also, klar, er nimmt den Himmel ein und muss hier oben bleiben, bis er wieder herabkommt. Bis er wieder herabkommt zur Wiederherstellung aller Dinge, von welchen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat. Und jetzt fragen wir, worüber haben denn die Propheten geredet? Haben die von der Gemeinde geredet? Der Entrückung und Verwandlung und alles möglich. Wovon haben denn die Propheten geredet? Von der zukünftigen Gottesherrschaft seines Messias. Das ist das ganze Blickfeld. Natürlich fragen wir, wenn er aufgefahren in den Himmel ist und dort bleiben muss, bis, was macht denn dieser Christus dort?
Euch eine Wohnung bereiten.
Nein, nein. Also ich frage, ihr braucht nicht zu antworten. Die Fragen beantworten wir am Samstagabend. Und wenn die Zeit nicht reicht, da bleiben wir über Mitternacht sitzen.
Ja,
ja, also Leib Christi, keine Rede. Redet er von einer Nationengemeinde, die zu Pfingsten ihren Anfang nahm? Nie und nimmer. Nie und nimmer. Ihnen war die Herrschaft des Messias im künftigen Reich bekannt und sonst nichts. Wir müssen uns einmal immer wieder fragen, wo kommen denn wir als Leibesgemeinde in dem Endzeitszenario vor? Wo denn? Wo denn? In den Propheten und in den Evangelien etwa? Sagt mir einmal, ist eine echte Frage. Wo hat unser Herr hier auf Erden von uns, dem Geheimnis des Evangeliums, des Christus und seiner Gemeinde geredet?
Es gibt noch andere Schafe.
Nee, das ist es nicht.
Das ist es wohl nicht.
Nee.
Werner.
Nee.
Aber gut, erstmal die Frage. Eine. Ich frage jetzt nur einfach. Frag einfach. Ja. Fast die gesamte theologische Ausbildung und evangelische Verkündigung redet von einer Wiederkunft Christi und das für die Christenheit.
Ja.
Keine einzige Silbe wird für das Geheimnis der Gemeinde genannt hier bei Petrus. Matthäus 23, 39, Jerusalem, Jerusalem, die du tötest, die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich versucht, euch zu versammeln, wie eine Henne ihrer Küken, aber, was ist? Ihr habt nicht gewollt. Der Eigenwille. Der Mensch hat nie einen freien Willen. Einen eigenen Willen hat er. Den kann er ausgebrochen. Dann kann er auch gegen Gott ausspielen. Niemals hat er einen freien Willen gehabt, einen eigenen Willen. Das Geschöpf kann das. Das musste er, die Eigenwilligkeit musste er in seinem Schöpfungsprogramm mit einbauen. Weshalb? Weil er keine Maschinen haben wollte, sondern Menschen, die in ganzer inniger Liebe ein Ja für ihn haben, die natürlich auch Nein sagen können. Und was passiert, wenn sie Nein sagen? Dann war er schon vor der Schöpfung des Alls bereit, als Lamm die Schuldfrage zu klären. Ist alles abgerechnet. Also das Konzept Gottes ist perfekt. Ja, ich habe euch oft versammeln wollen. Ja, also die Eigenwilligkeit. Und das verstockte Herz des Volkes löst nun eine unheimliche Gerichtslawine aus. Und was war die Folge? Ihr habt nicht gewollt. Was war die Folge? Ist immer, wenn wir unseren Kopf haben wollen und mit dem Kopf durch die Wand, kriegen wir meinen Gott. Ja. Gott, wenn du es haben willst, kriegst du, mach doch. Rammel doch mit dem Kopf durch die Wand. Fahr doch bei Rot über die Kreuzung.
Ja.
Auch bei Kindern Gottes ist das. Trotz Ermahnung machen sie trotzdem, was sie wollen. Und wir auch. So. Was ist die Folge von dem, was wir, wenn wir unseren eigenen Willen gebrauchen? Euer Haus. Was wird da? Welches Haus? Das Haus Israel. wird zur Wüste werden für immer und ewig. Schrei doch dagegen. Diese Wüste und dieses Chaos, das wird beendet mit einem Biss. Bis ihr sprecht. Was sprechen Sie? Du seist verherrlicht. Dir sei Ehre und Herrlichkeit. Gelobt seist du, der du kommst, im Namen des Allerhöchsten. So. Und wann werden denn die Israeliten das sagen? Na, wenn der Messias wiederkommt. Oder denkt ihr jetzt Zwischenzeit irgendwie? Nein. Ja, große Spannung. Liebe Geschwister, haltet ihr die Spannung aus? Was passiert denn nun, zwischen dem euer Haus soll zur Wüste werden? Bis ihr sprecht. Das ist dann nahezu über 2000 Jahre. Nicht ganz. 2000 Jahre. Was passiert denn da? Was passiert denn da? Was läuft denn da? Ein ungeheures Zeittal, was nirgends in der Bibel beschrieben wird. Nur in den Paulusbriefen. Aber das habe ich die Antwort zuvor genommen. Ich wollte es eigentlich noch etwas hinausschieben. Ja, also, gut. Das Biss proklamiert ein riesiges Zeittal. Wir sind noch gar nicht am Ende, denn wir haben von einer schlimmen Bedrängnis gesprochen. Zuerst über Israel, was da noch an Trümmer und Elend abläuft, das können wir uns gar nicht vorstellen. Wir leiden und beten deshalb für dieses Volk, dass sie hindurchkommen. Also das Biss proklamiert ein Riesenzeittal, wo von dem Wirken Gottes an Israel nichts zu sehen ist und auch nichts passiert. Als hätte sich der Christus mit seinem Vater auf den Sofa gelegt. Aber so ist es ja nicht. Was und wer füllt denn dieses Zeittal? Sagt nahezu 2000 Jahren. Ein weiteres Zeugnis aus Matthäus 26. Ich sage euch, da können wir uns doch nicht hineinlesen, weil wir einen gläubigen Anstrich haben, irgendwo in der Kirche Mitglied sind. Ich sage euch aber, dass ich von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstockes trinken werde, bis an jenem Tage, da ich es neu mit euch trinken werde, in dem Königreich meines Vaters. Wieder so ein Tal. Da waren wir beim Abendessen zusammen, haben Wein getrunken und er hat gesagt, das war das letzte Mal. Ich sag's euch, das war das letzte Mal. Von nun an gibt's nichts mehr. Erst wenn ich wiederkomme, dann werde ich mit euch zusammen Wein trinken in meinem Königreich. Liebe Geschwister, ist euch das nicht aufgefallen, was das für ein Zeittal ist? Was tut denn Gott heute und jetzt? Ich habe vergeblich gesucht. Und man findet es eigentlich nur ganz, ganz wenigen Brüdern. Schröder, zeitweise Böhmerle. Ja. Also hier auch wird ein Zeittal gesprochen und keinerlei Antwort. Wer es ausfüllt und besetzt und was darin abläuft. Merkt ihr das? Unser Herr hat kein Wort verloren. Kein Wort. Hat sich Gott von der Weltbühne verabschiedet und nimmt erst mit der Wiederkunft des Messias auf dem Ölberg seine Tätigkeit wieder auf? Was denkt ihr? Mal kurz abgedreht. Ja. Wer von den Propheten des Alten Testamentes hat Einsicht gehabt und hat über die Zwischenzeit von der Himmelfahrt bis zu seiner sichtbaren Wiederkunft geschrieben? Wer? Kein einziger. Kein einziger. Und das, worum es Gott heute geht, ja, natürlich kann ich Symbole und Bilder aus dem Alten Testament herübertragen, aber liebe Geschwister, warum wird so wenig gepredigt über das, was heute eigentlich im Alten Testament und in Evangelien wie vorkommt? Die ganzen Perikopen, wo die Kirchen sonntags predigen, die sind ja festgelegt, die Texte. So, was wird gepredigt? sind 90% aus den Evangelien. Ja, Gleichnisse ist also leicht. Und so von wegen Gleichnisse. Gott hat doch nicht Gleichnisse geredet, damit es immer leichter wird, sondern damit die, die das lesen, nicht mehr verstehen können. Puh, naja. Die Nationen waren in den Augen Israels Feinde. Und das Volk Israel wurde gewarnt, sich mit ihnen nicht zu vermischen. Auch das Heiraten. Das könnten wir auch übertragen.
Ja.
Das könnte man wohl übertragen. Heute heiratet doch jeder, wer will. Sowieso. Also wenn das Gegenteil wäre, wäre es schlimm. Aber es durfte nur innerhalb des Volkes Israel geheiratet werden. Nicht von die von draußen. Erstens waren sie unbeschnitten. Natürlich wird auch im ganzen Alten Testament das Zeugnis gegeben, dass die Nationen gerettet werden. Die Nationen werden nach dem Zeugnis gerettet und werden in Jubel und Anbetung ausbrechen. Psalmen. Aber nur über den Dienst und die Vermittlung eines geretteten Israels. Bitte vergessen wir das nicht. Durch dich, sagt Gott zu Abraham, und deine Nachkommen, Israel, werden die Generation und die Nationen gesegnet werden. Anders geht es nicht. Und jetzt kommt das Ungeheure, das nicht verankerte im Alten Testament, dass Gott diesen Segensbogen, den er gespannt hat, Segensverheißung über Abraham, herabbricht. Herabbricht. Eigentlich waren wir ja noch gar nicht dran, wir aus den Nationen. Er bricht von der Segensverheißung ein Stück ab. Aber wir sind nicht die Erfüllung von Abrahams Verheißung. Das wollte ich den Geschwistern der 10 Stempellehrer mal sagen. Wir sind nicht die Erfüllung. Wir sind nur eine Ausnahme. Und weil die Nationen aus Glauben gerettet werden, und Abraham ja auch, ist Abraham unser gemeinsamer Vater. Das ist es. Aber nicht, dass wir alle physisch von Abraham abstammen müssen. Ein Unsinn ist das. So. Also, solange dieses Volk nicht heil und neu geworden ist, stehen und bleiben sie als Feinde Israels bestehen. Bis in unsere Zeit. Bis in unsere Zeit hinein. Und wie war es bei unserem Herrn? Auch da standen die Nationen unter der gleichen negativen Bewertung. Was waren wir? Was waren wir? Wir waren Hunde. Und wurden so bezeichnet. Ja, jetzt frage ich, das ist mein Anliegen. Ich frage ganz ehrlich. Hat unser Herr den Befehl an seine Jünger, nicht zu den Nationen zu gehen, irgendwo wieder aufgehoben oder zurückgenommen?
Hat er nicht.
Nächste Frage. Eberhard, du rüffelst den Kopf. Der Herr hat den Jünger gefragt, geht doch nicht zu den Samaritern oder irgendwie, sondern nur dort. Dort habt ihr euren Auftrag. Es wurde ihnen verboten, zu den Nationen zu gehen. Jetzt frage ich euch, wo hat der Herr und an welcher Stelle diesen Befehl aufgehoben? Ihr braucht nicht zu antworten. Denkt erst nach, bevor ihr antwortet. Matthäus 10, 5 ist die Stelle. Geht hin, nicht auf den Weg der Nationen, sondern nur zu den verlorenen Schafen Israel. Ich sage euch, ihr werdet mit den Städten Israels nicht fertig werden und zu Ende sein.
Bis.
Bitte mal doch das Bis aus. Das sind solche wichtige Punkte, die müssen wir wissen, was da eigentlich los ist und was sich da ändert. Bis der Sohn des Menschen in Herrlichkeit gekommen sein wird. Das heißt doch, dass der Abschluss, die Städte Israels zu evangelisieren, auf unbestimmte Zeit hinausgeschoben wird. Noch ein weiterer Weg, ich muss dann aufhalten. Lukas 21, 24, das ist auch ein Wort, ein ganz entscheidendes Wort. Nahezu 2000 Jahre hat Jesus mit den Jüngern Klartext geredet, wirklich. Und sie, Israel, wird fallen durch die Schärfe des Schwertes. Und gefangen weggeführt werden unter alle Nationen. Wann war das? Im Jahr 70, als Titus alles plattwalzte. Und Jerusalem wird gefangen weggeführt werden unter alle Nationen. Wann war das? Im Jahr 70. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen. Haben wir das wieder? Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen für immer und ewig? Nein. Dieser Fluch hat ein Ende. Bis die Zeiten der Nationen ein Pleroma bekommen haben. Ein schwerer Satz. Über die Nationen ist ein Zeitmaß gesetzt. Und das wird einmal erfüllt. Pleroma, vervollständig abgeschlossen werden. Und dann werden sie den wiederkommenden Christus sehen. Was heißt das? Noch einmal. Solange die Zeiten der Nationen laufen heute noch, hat Israel Pause. Steht unter dem Fluch und dem Verstockungsgericht. Wir erinnern uns, es ist wieder dieses große Zeittal, wo sich anscheinend Gott verabschiedet hat von seinem Volk und der laufenden Geschichte. Erst nach dem Biss gibt es eine Veränderung und für Israel einen heilvollen Weg. Aber keine Silbe, keinen einzigen Gedanken erfahren wir, was und wer denn in diesem Zeitrahmen der Unheilsgeschichte der Völker und der Verstockung Israel in diesem Zeittal, was da abläuft und von Bedeutung wäre. Und deshalb ist es auch, was soll denn das, dass wir die Gemeinde immer wieder in den Zeilen und Abschnitten und Kapiteln und Briefen suchen, wo wir nicht zu finden sind? Auch bei Daniel ist ja das Gleiche. Wollen wir den Gedanken noch machen? Ich möchte das euch noch wissen lassen. Wir sind hier, ist klar, entschuldigt, nicht als Ferienkolonne unterwegs, sondern als Menschen, die konzentriert wagen nachzudenken über sein Wort. Natürlich übersteigt das manchmal hier oben unser Fassungsvermögen. Daniel 9,26. Ergreifend das Gebet und der Dialog mit dem Engel. Und es ist uns bekannt oder auch nicht, dass über Israel und ihrer gesamten Neuwerdung auch ein Zeitmaß gesetzt ist. Da ist es ganz klar aufgeschildert, nämlich wie lange sollte eigentlich, das ist ja in Babel in der Gefangenschaft geschehen, wie lange soll denn das Scheusal der Gefangenschaft noch dauern? Und da war das klar, der Jeremia sagte, erst einmal 70 Jahre in Babel, da habt ihr mal abzusetzen. Und weil das zu Ende war, da hat der Daniel gebetet. Jetzt muss doch sein. Und der Engel sagt ihm dann auch Klartext. 70 Jahrwochen, eine Jahrwoche 7 Jahre, 490 Jahre sind über dein Volk bestimmt. Dann wird alles wieder werden. Das Heiligtum ist halt, ihr werdet zurechtkommen, ein Zeitmaß von 490 Jahren. Er teilt es auf in zweimal 7 Jahre, 9 und 67. Also insgesamt 67, aber insgesamt 70, aber die 70 sind unterteilt. Grob gesagt, ich kann das nicht an nur sagen.
63 plus 7, Rest 1.
Ja. Wir sagen 70 Jahrwochen, sie sind geteilt. In der 69. Jahrwoche passiert fast ein Unglück. Da sagt er, da wird der Gesalbte kommen und wird nichts mehr haben. Am Kreuz sein Ende. In der 69. Jahrwoche. So, und jetzt werden ein paar Sätze gesagt, die haben Jahrzehnte überlesen. Echt. 69. Jahrwoche, da wird der Gesalbte am Kreuz sein. Und jetzt kommt ein Auftrag. Und bis zum Ende. Was wird das sein? Krieg, fest beschlossenes und Verwüstung. Bis zum Ende. Und dann kommt ein Vers. Das Ende aber, merken wir, es gibt eine Zeitschiene bis zum Ende. Das Ende aber, was wird das sein? Die überströmende Flut. Die Vermaterialisierung von Geisteswesen. Wenn nämlich diese Geisteswesen aus der Luftschicht und Himmel heruntergeworfen werden auf die Erde, Offenbarung 12. Sie werden vermaterialisiert kommen. Und liebe Leute, wer ein klein wenig sich im Internet auskennt, die ganze Schiene ist besetzt von den Aliens, den Menschen, die außerhalb unserer Erde eine Existenz haben. Warum sollten denn wir nicht die einzigen sein? So, es gibt doch diese Entwicklung auf anderen, sie kommen vermaterialisiert. Macht euch drauf gefasst. Es gibt eine Vermaterialisierung, eine geistliche Invasion dieser Mächte hier auf dieser Erde. So. Die Skizze noch kurz. Einen Augenblick. Die Skizze habe ich hinten ausliegen, die können wir mitnehmen. Hier haben wir also das nochmal ganz hoch, ganz hoch, ganz hoch, hoch. Nicht seitlich, sondern hoch. Ja. Ganz hoch.
Ja, sie ist ja schon drüber.
Nee, na gut.
Okay, da nee. Ist nicht alles klar. Ich darf nicht runterreißen.
Nein, ich weiß,
man macht
so.
Ja, eben.
Wir sind noch ehrlich im Himmel. So. 490 Jahre sind gesetzt. Und es sollte gezählt werden, wann sollte gezählt werden, wenn Jerusalem und die Mauern wieder gebaut werden. Im Jahre 454, so laufen ab, 69 Jahre, 483, das Kreuz beendet. Diese 490 Jahre werden zerschnitten. Und geteilt mit 490 Jahren. So, jetzt hört das auf. Wird unterbrochen. Und jetzt geht das bis zum Ende. Bis zum Ende wird es Krieg, Verwüstungen, fest Beschlossenes geben. Keine Weltevangelisation. Sondern, ihr lieben Leute, wenn wir unsere heutige Geschichte irgendwo unterbringen wollen, die Weltkriege, die Jahrtausenden Toten, Millionen Toten in Afrika und überall, wir können sie nur hier unterbringen. Du findest keinen Zweiten Weltkrieg in der Bibel, auch keinen Ersten. Nichts. Alle Unheilsgeschichte läuft in diesen drei Begriffen ab. Krieg, Verwüstung, Festbeschlossenes. Bis zum Ende. Und dann kommt das Ende. Das Ende. Das ist was ganz anderes. Und das Ende ist besetzt mit 7 Jahren. Und da läuft eine überströmende Flut ab. Und wenn das zu Ende ist, kommt der wiederkommende Christus und das 1000-Jahr-Reich beginnt. Das nur nebenbei. Bis zum Ende. Auch hier fragen wir, womit ist das Zeittal Krieg, Verwüstung, Festbeschlossenes besetzt? Kein Wort über Gemeinde. Ja, das ist ein gutes Wort, Judah, ein gutes Wort. Also, die letzten 7 Jahre, da können wir von der Endzeit reden. Und wir sollten aufhören, von der Endzeit zu faseln, weil wir noch gar nicht dort sind. Wir können nur von der Letztzeit reden, aber nicht von der Endzeit. Unser Herr sagt, vielleicht komme ich am Sonnenland dazu, sagt ja, das muss alles geschehen, Matthäus 24, aber es ist noch nicht das Ende da. Das Ende ist sehr klar beschrieben. Wir fragen, womit und mit wem ist dieses große Zeittal von der Wegführung Israels bis zu ihrer Wiederannahme gefüllt? Und wo und wer gibt uns die Antwort? Was geschieht nach dem Willen Gottes und seiner Absicht in dieser verborgenen Zwischenzeit von Krieg, Festbeschlossen und der Verwüstung? Und wir fragen, wo ist da etwas von dem Geheimnis des Christus und einer Gemeinde zu finden? Wo erhalten wir einen Hinweis, dass da etwas Außergewöhnliches, natürlich ein Geheimnis, eingeschoben oder dazwischen geschoben wurde? Liebe Geschwister, wir werden noch lange darüber nachdenken müssen, auch wenn wir jetzt Schluss machen und nehmen diese Gedanken mit nach Hause und beschäftigen uns damit. Vielleicht bekommen wir dann am Samstag noch eine zusammenhängende Antwort. Wir beten miteinander. Treuer Vater im Himmel, nun haben wir heute Vormittag über so viele Verse des geschriebenen Wortes nachgedacht. Und in manchen tun wir uns schwer, weil wir die Zusammenhänge nicht ganz erkennen. Aber das, was du uns zu erkennen gibst, das ist für uns kostbar. Kostbar in einem Lauf der Unheilsgeschichte mit eingebaut zu sein. Als Gefäße deines Wohlgefallens. Als etwas, was es bisher noch nie in der Geschichte und in der Schöpfung gegeben hat. Gedanken und Vorsätze, die du gefasst hast, ehe etwas geworden ist, dürfen wir jetzt im Herzen tragen. Das gibt so viel Glanz und Energie, auch in der Dunkelheit und Zerrissenheit dieser Welt und Zeit weiter den Lichtglanz deines Evangeliums zu tragen. Bevollmächtige du uns und befähige uns als Menschen, die gebunden sind an dein geschriebenes und in unser Herz hinein geoffenbartes Wort. Und erkläre du uns auch beim Lesen manche Zusammenhänge. Wir lieben dich und dein geschriebenes Wort und begehren, deine Absichten mitzudenken, damit wir in das hinein verwandelt werden können, wozu du uns gedacht und gemacht hast. Wir sind so glücklich und es kann gar nicht mehr in unser armseliges Gefäß hineingefüllt werden. Es sprudelt über und trifft dann auch andere noch mit, die davon beglückt und erfreut werden. Wir danken dir jetzt auch für diese Stunde. Amen.
Amen.